Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ich bin jedenfalls der festen Überzeugung, als Justizstaatssekretär muss man Informatiker sein. Und ich bin Jurist, weil mehr als ein Drittel der Themen, die auf der Tagesordnung der Amtschefstreffen, der Justizministerkonferenzen und wie sie alle heißen laufen, sind solche, die digitalisierungsgetrieben sind.
Nun, das bekannte Roland Theiss, Justizstaatssekretär im Saarland, am Donnerstag anlässlich der Eröffnung des 29. EDV-Gerichtstages. Auch der fand in diesem Jahr Corona-bedingt rein virtuell, also als Online-Veranstaltung statt. Und diesmal stand er unter dem Motto Digitalisierung grenzenlos, aber nur mit Sicherheit. Wie stark hat denn das Thema IT-Sicherheit den EDV-Gerichtstag bestimmt, Peter Wächering?
Ausgesprochen stark. In einem engeren Sinne ging es dabei darum, wie die IT-Systeme von Gerichten und der Justiz insgesamt so abgesichert werden können, dass eben keine Manipulationen bei digitalen Beweismitteln etwa von Angreifern vorgenommen werden können, aber dass auch digitale Angriffe keinen Erfolg haben, also abgewehrt werden können, Angriffe, mit denen die Justiz ansonsten lahmgelegt werden kann. Und in einem sehr weiten Sinne, da ging es dann um Sicherheit der Arbeitsprozesse. Die Justiz braucht eine digitale Souveränität, die sie unabhängig sein lässt, etwa von amerikanischen Cloud-Anbietern und von Internetkonzernen. Und zwischen diesen beiden Polen angesiedelt, ging es dann sehr intensiv um die rechtliche Sicherheit für die Sicherheitsforscher, also die Computerwissenschaftler und Techniker, die Sicherheitslücken aufdecken und beseitigen. Deren Tätigkeit ist nämlich in rechtlicher Hinsicht in einigen Bereichen unzureichend abgesichert.
Also alles in allem ein breites Themenspektrum, das von den mehr als 1000 Teilnehmern virtuell sehr intensiv diskutiert wurde. Unser Überblick über die Debatten auf dem 29. EDV-Gerichtstag.
Aber so stellt sich die Frage, haben wir diese neue Welt wirklich schon im Griff? Können wir die Leistungsfähigkeit der Justiz bewahren und ganz besonders ihre Unabhängigkeit auch in der digitalen Welt sicherstellen? Dies gilt es jedenfalls einmal kritisch zu prüfen, bevor wir von den Entwicklungen überrollt werden.
Dirk Wedel, Staatssekretär im Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen, war es, der diese Frage stellte. Nicht nur mit Blick auf das Berliner Kammergericht, das nach einem Hackerangriff über Monate hinweg teilweise lahmgelegt war, wird sie von vielen Juristen mit Nein beantwortet. Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Cloud-Dienste und andere Plattformen, die hierzulande auch im Rechtswesen genutzt werden, gefährden prinzipiell diese Unabhängigkeit. Wedel leitet daraus Forderungen ab.
Entscheidend ist, dass wir selbst den Schlüssel zu unseren Infrastrukturen und Daten in der Hand behalten. Vor diesem Hintergrund ist es höchste Zeit, dass die Justiz sich ihre eigene Grundlage für die Souveränität im digitalen Raum schafft. Es wird notwendig sein, eine Basisinfrastruktur aufzubauen. Als kleinste gemeinsame Basis ist also ein Verbund von Rechenzentren vorstellbar. Dieser Verbund muss unter der Kontrolle der Justiz stehen.
Und dieser Kontrolle der Justiz obliegt es auch, für ausreichende IT-Sicherheit zu sorgen. Dazu gehört ein durchdachtes Berechtigungsmanagement, die ausreichende Protokollierung von Systemprozessen für forensische Zwecke, um Angriffe frühzeitig erkennen zu können, und eine effektive Segmentierung der Netzwerke. Bei den Amtsgerichten und dem Oberlandesgericht in Hamburg hat man deshalb zu einer weitreichenden Maßnahme gegriffen. IT-Leiter Florian Strunk beschreibt die so.
Weil ich halt keine hundertprozentige Sicherheit habe, muss ich mir überlegen, welche Teile von meinen Arbeitspaketen ich möglicherweise gar nicht über meine normale Infrastruktur abarbeiten kann. Die besonders kritischen Bearbeitungsteile in einem Gerichtsbetrieb, also gerade wenn man in dem ermittlungsrichterlichen Bereich sich begibt, das sind halt die Teile aus der organisierten Kriminalität, Terrorismusbekämpfung und sowas, die bekommen zu keinem Zeitpunkt eine Berührung mit unserem Netz, mit unseren Servern, mit unserem System, dass wir dort gar keine Einfallstore schaffen.
Unerlässlich sei es auch, ein Risikobewusstsein und ein IT-Sicherheitsbewusstsein bei allen Mitarbeitern zu schaffen. Dabei muss auch die Arbeit von Sicherheitsforschern akzeptiert werden. Das fordern die Informatiker Fabian Franzen von der Technischen Universität München und Dominik Meyer von der Technischen Universität Berlin. Die beiden hatten mit weiteren Kollegen ein Softwareprodukt für die Absicherung von Banking-Apps untersucht und dabei eine Schwachstelle gefunden. Sie teilten ihre Erkenntnisse der Herstellerin des Softwareproduktes mit. Die Zusammenarbeit zur Schließung der Sicherheitslücke lief gut, berichteten die Informatiker auf dem EDV-Gerichtstag. Hilfreich dabei waren auch die Diskussionen nach einer wissenschaftlichen Veröffentlichung und einem Kongressbeitrag zum Thema. Während der Vorbereitung einer zweiten wissenschaftlichen Studie zum Thema landete allerdings ein Unterlassungsbegehren der Herstellerin auf den Schreibtischen der Sicherheitsforscher. Man einigte sich zwar nach einer 7-stündigen Sitzung vor dem Landgericht Nürnberg, doch trotz der für sie glimpflich ausgegangenen Einigung, glücklich sind die Sicherheitsforscher damit nicht. Fabian Franzen.
Unser Paper wurde schlussendlich nie veröffentlicht, obwohl wir das eigentlich wollten. Die Vorbehalte seitens der Kollegen, die ja teilweise schon Existenzangst hatten während des Rechtsstreits und auch der Hochschule, waren zu groß.
Und sein Kollege Dominik Meyer zieht daraus sogar eine viel weitreichendere Schlussfolgerung.
Es gibt keine Rechtsgrundlage für die Sicherheitsforschung in Deutschland. Dekompilieren, was eine sehr gängige Praxis ist, um sich also das genauer anzuschauen, ist grundsätzlich mit sehr wenig Ausnahmen nicht erlaubt, mit dem Urheberrechtsgesetz nach.
Rechtliche Grenzen der IT-Sicherheitsforschung, so lautete die Überschrift des Talks mit den beiden Sicherheitsforschern aus Berlin und München. Wie haben denn die anwesenden Juristen den Fall grundsätzlich bewertet, Peter?
Nun, Professor Georg Borges von der Universität des Saarlandes, der hat auf zwei prinzipielle Dinge hingewiesen. Zum ersten verbietet das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen eben nicht Reverse Engineering, weil es darum ja wesentlich ging beim Dekompilieren. Das bedeutet aber zweitens, dass damit keine urheberrechtliche Gestattung von Reverse Engineering verbunden ist. Und das ist natürlich jetzt ein Zwiespalt und da entspannt sich dann auch eine kleine Diskussion, ob die Schranken, also die Ausnahmen, die das Urheberrecht einräumt, hier nicht zur Begründung herangezogen werden können. Denn zum einen der Paragraph 69d des Urhebergesetzes, der erlaubt, wenn man das mal zitiert, das zur Verwendung eines Vervielfältigungsstückes, so heißt es da, eines Programms Berechtigte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers das Funktionieren dieses Programms beobachten, untersuchen oder testen kann. Ja, und da entspannt sich an genau dieser Stelle so eine wirklich detaillierte juristische Diskussion. Und eines wurde dabei klar, wer Software dekompiliert, der geht einfach ein rechtliches Risiko ein. Und die Frage war dann, wie gehen wir mit diesem rechtlichen Risiko um?
Und gab es auf dem Gerichtstag für diese Fragen Lösungen, etwa im Sinne weiter gefasster Schranken?
So weit sind die noch nicht gekommen. Es gab aber tatsächlich einige Ideen, die in diese Richtung weisen. Allerdings stellte sich dann auch rasch als Problem heraus, wie diese Schranken denn konkret definiert werden. Dürfen beispielsweise nur universitäre oder wissenschaftliche Einrichtungen in den Genuss einer solchen Schranke kommen? Und was ist dann mit den Sicherheitsforschern in den Sicherheitsberatungen? Die arbeiten ja auch in aller Regel nach wissenschaftlichen Kriteriologien und nach wissenschaftlichen Regeln, auch wenn sie gerade eben nicht an einer wissenschaftlichen Einrichtung arbeiten. Also da stellte sich dann heraus, eine Definition hier ist wirklich schwierig. Und das Risiko, rechtlich zum Beispiel auf Unterlassung in Anspruch genommen zu werden, das kann Sicherheitsforschern letztlich auch durch eine weitergehende Schranke im Urhebergesetz nicht genommen werden.
Aber das Urhebergesetz erlaubt doch in dem, zumindest für Insider berühmten Paragraphen 69e die Dekompilierung.
Ja, aber nur sehr eingeschränkt, denn dekompiliert werden darf dann nur, um Interoperabilität herzustellen. Und das führte nun natürlich zu einer Diskussion, müsste da nicht dann beispielsweise die Dekompilierung als Methode der Sicherheitsforschung in demselben Paragraphen oder als eine Art Zusatzbestimmung verankert werden. Dafür gab es auch dem EDV-Gerichtstag durchaus Sympathien, nur die konkrete Umsetzung, die ist dann doch extrem kompliziert. Das stellte sich eben im Laufe der Diskussion auch raus. Aber dass es da ein starkes Bedürfnis gibt, Sicherheitsforschung besser rechtlich abzusichern, das ist eben auch sehr klar geworden. Und das Thema wird weiter verfolgt über den EDV-Gerichtstag hinaus, wobei da eben deutlich geworden ist, bestimmte rechtliche Unwägbarkeiten bei der Sicherheitsforschung, die lassen sich gesetzlich eben doch nicht so einfach beseitigen.
Vom 29. EDV-Gerichtstag diese Woche im Netz berichtete Peter Welchering. Danke.